SWR 2 Wissen. SWR 2 Tandem.
Mit Bernd Lechler. Hallo. Aus welchen Teilen besteht ein Computer? Wie setzt sich ein Smartphone zusammen? Und wenn so ein Gerät aussortiert wird, was geschieht dann mit seinen Teilen? Kann man selber noch was damit anfangen? Solche Fragen stellen und beantworten Paula und Thorsten Belzer aus Karlsruhe in ihrer Digitalwerkstatt. Sie besuchen Schulen, bieten Workshops für Lehrer oder Medienpädagogen an und vermitteln, wie digitale Gerätschaften und unser Umgang mit ihnen nachhaltiger werden kann. Auf mehrfach preisgekrönte Art übrigens, drum können wir sicher heute auch in SWR 2 Tandem was dazulernen, denn Paula und Thorsten Belzer sind unsere Gäste. Willkommen bei Tandem.
Hallo.
Hallihallo, wir sind froh, da zu sein.
Warum ist es sinnvoll, alte Geräte auseinanderzuschrauben und in ihre Bestandteile zu zerlegen? Also mein iPhone hat nicht mal Schrauben.
Ja, das ist gleich ein ganz spannender, wichtiger Punkt, das Thema Schrauben. Also uns ist es grundsätzlich wichtig, dass die Teilnehmer möglichst ihre eigenen Geräte mitbringen. Also der erste Schritt des Workshops ist es eigentlich, zu Hause mal in den eigenen Keller zu gehen oder die eigenen Schubladen zu durchsuchen und nachzuschauen, wie viele elektronische Teile, die nicht mehr genutzt werden, habe ich eigentlich so zu Hause rumliegen. Im nächsten Schritt bringen die Teilnehmer die Sachen dann mit zum Workshop und dann wird es gemeinsam besprochen, angeschaut. Und dann ist oft so der erste Aha-Effekt, oh Gott, wie viel habe ich eigentlich im ersten Schritt gefunden? Wie viel hat sich da angestaut? Und ja, dann fragen wir so, warum liegen da eigentlich so viele Sachen rum? Wie kommt es dazu? Und dann gibt es meistens direkt sehr spannende Diskussionen dann schon unter den Teilnehmern. Und dann ist der nächste Schritt, die Geräte genauer anzuschauen und mal nach den Schrauben zu schauen und sich Gedanken drüber zu machen, warum die Schrauben eigentlich bei den älteren Geräten gut sichtbar sind und bei den neueren Geräten wir eigentlich kaum mehr Schrauben finden.
Und die Antwort ist wahrscheinlich, dass die Hersteller kein Interesse daran haben, dass die reparabel sind, die Geräte.
Ja, das ist dann die Vermutung, die sich ganz arg aufdrängt.
Bei natürlich auch die andere Richtung, jeder möchte immer ein kleineres Gerät haben oder möchte auch irgendwie ein praktischeres Gerät haben. Und da sind Hersteller dann auch immer dran, irgendwie neue Ideen einzubauen, neue Weiterentwicklungen einzubauen. Und das erfordert dann irgendwie mehr Platz für einen anderen Bauteil wie einen Akku zum Beispiel. Und dann werden andere Dinge rausgemacht. Und ja, und der Fokus ist aber in den Workshops auch gar nicht so stark auf den Smartphones. Das ist so eher so der Appetizer oder das Ding, da reinzukommen, auch mal zu sagen, du darfst ein Smartphone aufschrauben oder reingucken. Weil es auch total wichtig ist, einfach diese Gerätegeschichte mal zu sehen, die dann mit in eine Schulklasse kommt. Sie können sich ja vorstellen, wenn da irgendwie 20, 25 Leute was von zu Hause mitbringen, dann ist da teilweise vom Schallplattenspieler über Radio, Kassettenradio, Minidisc, erste Spielkonsolen, sind einfach auch total viele Schätze dabei, die so die ganze Gerätegeschichte, nennen wir sie mal ganz gern, auch abbilden, um so eine Entwicklung auch, was Festplattenspeicher zum Beispiel angeht, ist ein ultra spannendes Thema zu sehen, wie groß war ein Gerät mit 1 Gigabyte Speicher vor 15, 20 Jahren und wie viel ist jetzt heute in meinem Smartphone drin an Speicher.
Wir gehen mal ein Jahr zurück in die Zeit vor der Pandemie. Da lese ich auf dem Flyer Digitalwerkstatt auf Tour so Termine wie Oktober Jugendhaus Südwest, November Hebelgrundschule Karlsruhe und Favorite Schule Muckensturm Kuppenheim, Dezember 2019 Gutenbergschule Karlsruhe. Da sind Sie also überall mit Ihrem Lastenhänger hingeradelt und haben die beschriebenen Experimente gemacht mit den Schülern. Was noch?
Ja, also zum einen ist uns ganz wichtig, diese mit dem Lastenanhängerfahrt, weil wir ja den Workshop eben durch die Unterstützung der Baden-Württemberg-Stiftung für dieses erste Projekt ja umgestellt haben. Von einer stationären Stationen oder Missionen, Lernstationen, bei denen die Leute oder die Schulklassen zu uns gekommen sind, eben auf das nachhaltigere CO2-neutrale Rumfahren mit Fahrrad und Fahrradanhängern. Also zwei Fahrräder, zwei Fahrradanhänger fahren eben an die beschriebenen Orte, die sie eben aufgezählt haben. Und haben wir dann eben Werkzeug dabei, Werkzeugkoffer, haben ein bisschen gut sortiertes Baumaterial, was man vorher schon aus den anderen Workshops zusammengesammelt hat, besondere Bauteile, die sich so mit der Zeit ansammeln, die total schön aussehen, besonders noch ein bisschen eine Kabelsammlung. Und die werden dann eben vor Ort ergänzt durch das Aufschrauben der Geräte, die die Teilnehmerinnen, das wir eben beschrieben haben, mitbringen.
Sie mussten dann natürlich wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ganz neue Konzepte entwickeln. Wir kommen da noch ausführlich dazu, aber klären wir erst nochmal die Idee hinter der Digitalwerkstatt. 2014 haben Sie sie gegründet. Den Begriff des ökologischen Fußabdrucks, den kennen wir ja, der unseren Ressourcenverbrauch beschreibt. Was aber ist jetzt genau der digitale Fußabdruck?
Ja, das ist eine spannende Geschichte, weil wir einfach, oder ich als Medienpädagoge quasi am Anfang ja total viel Geräteeinsatz gefordert habe. Also fordere ich immer noch in großen Teilen, aber wenn man irgendwie 2009 sich selbstständig macht und anfängt mit Tablets Trickfilme zu machen und total viel LehrerInnen fortbildet, um digitale Geräte einzusetzen im Unterricht, kommt man natürlich irgendwann auch mal an den Punkt, wo man sich Gedanken macht über die Geräte, die man einsetzt, wo die herkommen und wo die auch irgendwie ihren Ursprung haben, welche Ressourcen die aus der Umwelt rausziehen, welche Rohstoffe einfach benutzt werden. Und deshalb kam eben 2014 die Idee, das Ganze in den pädagogischen Kosmos auch mit reinzunehmen. Also nicht nur mit den Geräten arbeiten, sondern auch durch die Geräte arbeiten, die Geräte aufschrauben, Demontage als pädagogisches Konzept auch zu etablieren, um auch andere Dinge zu lernen. Also Demontage wäre ja auch beim Fahrrad ganz interessant, um einfach zu wissen, wie funktioniert das Fahrrad, um darüber wiederum an diese Grundidee zu kommen, was ist da alles drin, was wird da verbaut, wow, da blinkt's, da ist Gold drin, um sich einfach mit dem Gerät, mit dem man arbeitet, einfach auch näher auseinanderzusetzen.
Für welche Klassen oder Altersstufen bieten Sie das an?
Also wir bieten eigentlich bunt gemischt an. Also wir hatten von der Vorschulklasse über Sonderschulklassen, Grundschul-Sonderschulklassen bis hin zu Gymnasium und aber auch im Rahmen eines Firmenworkshops. Da macht es durchaus auch Sinn für Erwachsene.
Und wenn ich es recht verstanden habe, dann wird vor allem gebastelt aus diesen Teilen.
Nee, also das ist ein Aspekt, das ist eine Idee, einfach aus diesen Rohstoffen, aus diesen Sachen, die man da rauskriegt, dann auch wieder was Neues zu bauen. Das ist eher so ein Punkt, um so ein bisschen die Lust daran zu wecken und auch um ein bisschen ein Gefühl für die unterschiedlichen Materialien zu bekommen. Also unser Ziel ist es eigentlich, das Bewusstsein zu bekommen, wie viel unterschiedliche Materialien da eigentlich verbaut sind und auch ein Gefühl für die Wertigkeit zu bekommen.
Also das Ziel gegen Ende ist ja das Recyceln der nicht mehr benutzten Geräte. Also in den Workshops natürlich an erster Stelle ist erstmal, welches Gerät funktioniert eigentlich doch noch und kann direkt in der Gruppe getauscht werden. Die dann verteilt werden, das sind dann oft mal so Kopfhörer oder auch irgendwie doch noch ein Radio, was funktioniert, was aber die eine Familie nicht mehr braucht.
Digitalfotokameras
sind total spannend. Die haben wir jetzt gerade wieder viele gesammelt und haben die an Schulklassen weitergegeben, weil digitale Fotokameras zu Hause im Moment nicht mehr gebraucht werden. Aber wenn die in einer großen Stückzahl, 10 Stück für eine Schulklasse da ist, kann die ein wunderbares Fotoprojekt machen. Aber eben das Basteln, was Sie eben angesprochen haben, ist der Zwischenschritt, bevor wir dann recyceln. Also Paul hat eben erklärt, wir schrauben auf, wir schauen die Rohstoffe an, wir sortieren die in Metall, Kunststoff, Platinen und Kabel. Das sind so die gängigsten. Gummi gibt es noch viel. Es wird dann Sachen draus gebaut, entweder freies bauen oder aufgrund von Ideen Insektobotter bauen oder verschiedene Schmucksachen bauen mit den Kabeln. Wenn das dann nicht mehr gebraucht wird, dann wird es natürlich auch fachgerecht recycelt. Durch das Aufschrauben, sagen wir mal, von 30 Geräten, haben wir am Schluss nur 30 kleine grüne Platinen, je nach Großgerät. Und der Rest kann, zumindest bei uns in Karlsruhe und im Umkreis, in die Wertstofftonne oder in den Restmüll, wie das Gummi zum Beispiel, entsorgt werden. Und somit haben wir aus 30 Geräten, die eigentlich in den Container kommen, haben wir das total aufgesplittet und können das über die Wertstofftonne entsorgen.
Nun können Sie natürlich nicht mehr nachprüfen, was die Kinder oder auch die Erwachsenen, die in Ihrem Workshop waren, was sie dann hinterher mit ihren Geräten machen oder ob sich ihre Haltung tatsächlich verändert hat. Aber sie kriegen ja Feedback in den Workshops. Wie reagieren die Leute? Was haben sie für ein Gefühl, was sie da bewegen?
Ja, also gerade bei den Kindern ist natürlich das Thema Gold ist so ein ganz wichtiges Thema. Also erstmal habe ich hier einen großen Berg vermeintlichen Schrott liegen und dann von uns so die Botschaft, wenn du jetzt mal auf Schatzsuche gehst und dann wirst du rausfinden, dass da tatsächlich Gold in deinem alten Handy oder was auch immer ist. Und das ist dann einfach ein spannender Moment, oder in den Kabeln, dass da Kupfer steckt. Und dann ist die Frage, wo seht ihr Kupfer noch? Wo kommt es her? Wo wird es verwendet? Und dann, ah ja, das ist in den Heizungsrohren, wird es gebraucht. Und so versuchen wir natürlich auch, die Kreisläufe einfach zu beschreiben und zu erklären, was so wichtig daran ist, dass diese Geräte nicht einfach in den Schubladen liegen, sondern dass es ganz wichtig ist, die wieder zum Kreislauf reinzubringen. Und das ist eigentlich das hauptsächliche Thema, also die Diskussion darüber, der Austausch darüber. Und dann schauen wir dann auch noch Filme mit den Teilnehmern, um eben genau diesen Rohstoffabbau, der ja wirklich unglaublich kritisch ist und wo es auch ganz viel um Kinderarbeit geht und wirklich unakzeptable Situationen beim Abbau. Und da sind die dann eben, wenn die gerade ein Gerät aufgeschraubt haben und die Platine wirklich vor sich liegen haben, und in diesem Moment sind sie eben extrem empfänglich für solche Informationen dann, was den Rohstoffabbau angeht und warum das so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Was wäre denn dann Ihr Fernziel oder die Hoffnung? Also wie würde sich durch diese Art von Aufklärung und von Erleben dann tatsächlich der digitale Fußabdruck verkleinern?
Das wäre auf jeden Fall total wichtig, dass man vorm Neukauf eines Gerätes erstmal reflektiert, was das Alte noch kann oder nicht kann und wie lange ich das vielleicht noch nutzen kann, ohne jetzt auch, ich sage jetzt mal, Nachteile der Nutzung zu haben. Das hat sich jetzt bei mir, und das könnte ich vielleicht einfach exemplarisch dafür erklären, ja, weil ich das so in der Rückmeldung ungefähr kriege, aber ich kann es halt für mich persönlich ja total transparent kommunizieren. Ich habe einfach seit Erscheinen des ersten iPhones bis 2015 alle 1,7 Jahre ungefähr ein neues gehabt. Und nachdem ich mich dann quasi ja 2014 angefangen habe, sehr intensiv mit der Thematik zu beschäftigen, 2015 mein letztes gekauft, das war dann das iPhone 6S und jetzt eben ein iPhone SE 2020. Und das bedeutet, ich habe in 5 Jahren ein neues Gerät mir jetzt angeschafft, weil ich einfach immer wieder mir bewusst war, je länger ich das halte, und je länger ich da keine Funktion habe, die ich nicht unbedingt brauche, kann ich mir das einfach besser leisten oder besser auch für meine Haltung so Entscheidendes zu machen. Die andere Geschichte ist natürlich, es werden immer wieder Software-Updates kommen. Verschiedene Hersteller gehen da auch anders mit um. Und Sicherheit ist auch eine Software-Sicherheit ist eben auch eine wichtige Sache. Und das spaltet dann auch immer wieder so meine innere Haltung zu dem Bereich Konsum. Weil jetzt haben wir eine krasse Pandemiesituation und wir haben das Problem, dass sehr viele Leute gerne die Corona-Warn-App installieren wollen, aber da gibt es halt einfach Hardware-Beschränkungen. Das heißt, ab einem gewissen Modell kann ich die nicht installieren, erst wenn ich das nächste Modell habe. Aber für viele, viele Leute wäre das Modell noch ausreichend. Und dann muss man eben da auch wieder entscheiden, ist es jetzt für mich es wert, für die Umwelt und für mich ein neues zu kaufen, weil jetzt der Pandemiefaktor eben größer ist. Das heißt, man hat da ständig eine Ausbalancierung. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass jeder seine Ausbalancierung, seine Haltung zu seiner Nutzung für sich schaffen kann.
Es ist ja schon die Industrie, oder? Der man auch ein größeres Nachhaltigkeitsbewusstsein beibringen müsste. Also die Geräte anders zu bauen, andere Modellzyklen zu haben. Was wären da Ihre dringlichsten Forderungen?
Ja, also wir machen es immer ganz gern so, dass wir bei uns anfangen und versuchen, in welchem Rahmen wir uns bewegen können, was wir beeinflussen können, und wollen dazu auch immer gern aufrufen, die Teilnehmer. Also macht euch Gedanken um euren eigenen Haushalt und das, was ihr unmittelbar beeinflussen könnt. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch Bewegungen. Einerseits zum Beispiel diese Verleihläden, die immer mehr aufkommen, also wo es darum geht, wenn ich ein Gerät vielleicht nur kurzfristig brauche, vielleicht schaue ich auch mal, ob ich es mir irgendwo leihen kann. Das ist so eine Geschichte von der Industrie. Natürlich wäre der ganz dringende Wunsch, dass die Geräte nicht mehr so gebaut werden, gerade auch wenn es um Großgeräte geht, sowas wie eine Waschmaschine. Und das ist uns ja mittlerweile auch allen klar, dass die so gebaut werden, dass sie nach einer gewissen Zeit kaputt gehen. Und das darf natürlich nicht sein, sollte nicht sein. Aber auch im Bereich Smartphone gibt es ja mittlerweile Entwicklungen, wenn man sich jetzt das Fairphone anschaut oder das Shiftphone, da gibt's teilweise auf jeden Fall Tendenzen, dass sich Menschen Gedanken darüber machen, wie kann ich eigentlich ein Gerät so bauen, dass gerade so Geschichten wie Updates oder so doch noch möglich sind. Also die gehen dann wieder einen Schritt zurück und bauen die Handys oder die Smartphones wirklich so, dass der Laie sie auch aufschrauben kann. Und wenn es dann zum Beispiel eine neue Kamera gibt, wenn sich da in der Entwicklung was getan hat, und dann sind die so gebaut, dass ich als Laie mein Smartphone aufschrauben kann und mir dann eben die neue Kamera einbauen kann.
Und drumherum ist es natürlich einfach total wichtig, dass alle Hörerinnen, die jetzt auch hier zuhören, sich einfach in ihre Schubladen schauen und die Geräte, die sie nicht mehr brauchen, zurück in den Kreislauf machen. Da gibt es wunderbare Sammelprojekte, bei denen man einfach auch aktiv werden kann, indem man sich auf Webseiten, also einfach mal Handy-Sammelbox in eine natürlich eine ökologisch korrekte Suchmaschine wie Ecosia eingeben und damit noch Bäume pflanzen und dann eben so eine Handybox einfach mal im eigenen Arbeitsbereich aufstellen oder in Schule, Kita aufstellen und da einfach mal eine ganze Kiste Handys zurückschicken, die dann zerschreddert werden, das Gold zurück in den Kreislauf kommen, denn es ist auch nicht so, also klar kann man immer diese geplante Obsoleszenz und die ganzen Firmen muss man von politischer Seite in die Pflicht nehmen. Allerdings merken die auch, was bei den Smartphones vor allem, dass sie ganz gute eigene Recycling-Konzepte brauchen, weil ihre Rohstoffe einfach eng werden. Also viele Handyhersteller bieten im Moment an, dass du dein altes abgeben kannst, wenn du ein neues holst, weil sie wissen, die Dinge müssen raus. Wir haben 190 Millionen Handys allein in Deutschland oder mobile Geräte allein in Deutschland, stand irgendwie Mai, war das glaube ich dieses Jahr der April, in den Schubladen liegen und die müssen zurück in den Kreislauf. Die müssen recycelt werden.
Ihr Beitrag ist da, also jetzt neben den Workshops und so Fortbildungsmaßnahmen, die sogenannte Ping-Station. Was ist eine Ping-Station?
Eine Ping-Station kann man sich eigentlich ganz konkret wie das Bücherregal vorstellen. Wir haben das auch an öffentlichen Plätzen getestet, das war aber relativ schwierig und sind jetzt einfach dazu übergegangen, dass sich die Leute die Grafiken oder diese Banner, die wir dazu erstellt haben, damals 2018 war das, als wir den Nachhaltigkeitspreis in Karlsruhe dafür gewonnen haben, kann sich das jeder selbst runterladen und kann es eben an seiner Arbeitsstation errichten, ist vielleicht ein großes Wort, aber in der Firma, im Büro, in der Schule, wo man eben regelmäßig hingeht, reicht ein Regalbrett, man macht ein schönes Kreislauffoto hin, das man bei uns auf pingstation.de runterladen kann und ausdrucken kann und ab sofort ist an dieser Stelle ein Tauschort für elektronische, nicht mehr benötigte Geräte. Und da wird einfach fleißig DVDs getauscht oder auch Festplatten, die natürlich gelöscht sind, getauscht. Es gibt immer wieder jemand, der irgendein Gerät Kopfhörer braucht, die man zu Hause rumliegen hat. Und da ist es einfach schön, so ein Ort kombiniert mit noch einer Handysammelbox ist eigentlich ideal. Es muss aber eine Person geben, die es eben ein bisschen überwacht oder ein bisschen sich dafür interessiert. Das ist ganz gut. Tolle Azubi-Projekte kann man daraus machen. In Schulen sind oft die Kinder, die die Büchereien betreuen, die machen das ganz fleißig, dass sie das eben erweitern zur Bücherei. Bücher verleihen kennt ja jeder. Aber warum nicht auch hier habe ich noch ein Tablet übrig, das wir nicht mehr brauchen. Hier sind Radios und MP3-Player, Fotokameras, alte Konsolen. Gibt es immer was zum Tauschen? Und es wird abgegeben und wieder mitgenommen. Das ist die Ping-Station.
Und ansonsten eben Aufklärung. Sie können das alles natürlich auch in den Workshops erklären, der Digitalwerkstatt. Wir sprachen von Ihren Besuchen in Schulen oder Jugendzentren. Aber das war natürlich alles vor Corona. Jetzt gibt's fürs nachhaltige Schrauben und Basteln und Zerlegen auf Distanz das Digitalwerkstatt Logbuch mit diversen Projektvorschlägen, Anleitungen, Missionen. Was war die Idee dahinter?
Ja, da war erstmal der Punkt, okay, wir haben erfahren, wir können jetzt erstmal nicht mehr an Schulen kommen. Und das war schon erstmal eine Krisensituation, aber da wir als Selbstständige eigentlich so immer in Krisenmodus sind, also wir müssen uns sowieso ständig neu erfinden Und dann konnten wir da in Absprache mit der Stiftung, das war natürlich toll, dass die uns das ermöglicht haben, innerhalb von ein paar Tagen konnten wir das gesamte Programm umswitchen und haben einfach uns überlegt, was können wir jetzt von zu Hause aus machen, was können wir vorbereiten, damit es irgendwie weitergehen kann.
Genau, und dann kam eben das Logbuch bei raus, weil wir natürlich als Eltern auch in den ersten 2 Wochen gleich gesehen haben, dass viel über Print laufen wird oder laufen muss, obwohl es ja digital läuft so, und dann unsere Kinder auch Zettel bekommen haben, auf denen ganz lange Links waren, um Sachen abzutippen, um dann ein Erklärvideo zu gucken. Und das war natürlich für uns erstmal gleich so, okay, das ist auf jeden Fall viel zu hohe Barriere, um ein gutes Produkt zu machen. Und wir hatten Anfang des Jahres schon mal von einer Lehrkraft Augmented Reality als Lehrform einfach kennengelernt. Und dann sind wir da wieder drauf gekommen, dass man eben Printprodukte wunderbar durch digitale Inhalte erweitern kann und das eben möglichst mit einer möglichst kleinen Barriere, um dann nicht irgendwie auf einer ganz anderen Plattform zu landen. Und dann gibst du hier ein YouTube-Video, Mathe-Video und dann verschwindet dein Sohn irgendwie eine halbe Stunde bei anderen Videos, obwohl er eigentlich hier schriftliches Multiplizieren lernen soll.
Erklären Sie es doch an einem ganz konkreten Beispiel aus dem Logbuch.
Richtig, und dann sind wir nämlich hingegangen und haben überlegt, wenn wir vor Ort sind, dann gibt es immer wieder Situationen, bei denen wir Input geben und diesen Input nehmen wir als Video auf, als ob wir vor Ort wären. Dann können sich Leute, indem wir eben diese Augmented Reality App benutzen, im Heft an der Stelle, an der jetzt das Begrüßungsvideo geht zum Beispiel los, mit der App drüber scannen und dann erscheint das Video direkt auf dem Papier. Also es ist einfach auch so, für die Augmented Reality schon mal gesehen haben, vielleicht in verschiedenen Katalogen oder so, sind auch oft 3D-Anwendungen. Aber bei uns läuft das Video direkt auf dem Papier ab, genau an der Stelle, an der es eben sein soll. Und wir haben das ganze Logbuch dann wie eine Fahrradfahrt aufgebaut, weil wir ja mit den Fahrrädern normal zu den Leuten kommen. Und jeder kann jetzt diese Schlange entlang fahren und kann diesen Workshop genauso durchmachen, wie wenn wir vor Ort wären. Wir erklären es in den Videos. Dann gibt es ein paar Sachen auszufüllen. Man braucht auch einen Stift, man hat ein schönes Papier. Die Leute sind gewohnt, wie ein Workbook aus Englisch oder so zu arbeiten. Und so kann jeder in der Schulklasse oder eben auch zu Hause, deshalb können wir auch gerne die Zuhörerinnen einladen, sich das Logbuch als PDF mal als Test runterzuladen. Das kostet nichts, ist auf unserer Webseite erreichbar. Und das kann man einfach direkt durchmachen. Und durchspielen, haben wir am Anfang immer gesagt. Wir müssen was machen, was man durchspielen kann.
Das heißt, da wird auch dann in den Keller gegangen und es werden Geräte gesucht und die werden zerlegt und dann kann man da Feedback bei ihnen kriegen. Wie wird das angenommen?
Also wir hatten es jetzt tatsächlich gerade bei einem Workshop ausprobiert, wo wir parallel gearbeitet haben. Also die Teilnehmer hatten das Logbuch vor sich liegen, aber hatten uns dann auch online dabei. Und das war natürlich dann sehr spannend für uns, einfach mal zu sehen, wie funktioniert es eigentlich, wie wenden es die Teilnehmer an. Und dann ja, sind wir immer wieder begeistert, dass es tatsächlich funktioniert.
Genau, und der Ablauf ist eben, wie Sie schon angefangen haben anzudeuten hier jetzt, die Missionen sind genauso aufgebaut, wie wir es normal im Workshop machen. Nummer 1 kriegt man ein Video, wie man hier zu Hause seine Sachen sucht und aufstapelt und schön fotografiert und das dann auch hochlädt. Es entsteht da bei uns auf der Website eine wunderbare Sammlung an den ganzen Elektroschrotthaufen, die die Leute so zu Hause sammeln. Und dann geht's weiter. Mission 2 sortiert man aus. Was kann ich noch gebrauchen? Was will ich verschenken? Was will ich verkaufen? Was will ich recyceln? Dann gibt's bei uns eine kleine Anleitung im Heft, wo man dann da auch Hilfe bekommt, wo gibt es Portale zum Verkaufen, zum stressfrei Verkaufen auch, das merkt man immer wieder, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Es gibt auch einfach Leute, die wollen alles, was sie haben, in eine Kiste packen, wegschicken und trotzdem ein gutes Gefühl haben, es ist recycelt oder sie kriegen sogar noch 17 Euro überwiesen. Das kann man sich alles da angucken, dann kommt Nummer 3 eben, ein Gerät lässt man aber da, zum Aufschrauben reingucken, mit dem wir dann eben in Mission 4 einen Roboter gebaut und dann ist mal durch.
Paula und Thorsten Belzer von der Karlsruher Digitalwerkstatt sind heute unsere Gäste in SWR 2 Tandem. Thorsten, haben Sie als junger Mensch auch schon gern Geräte in die Hand und auseinandergenommen?
Auseinandergenommen gar nicht. Also mir ist es eher um den Softwarebereich gegangen. Ich erinnere mich da immer eher an so Sachen wie, ich habe alle Geräte, die da waren, die Menüs durchprobiert, so als kleiner Junge, alle Einstellungen gemacht. Und als dann die ersten Telefone kamen mit Displays und so, habe dann immer für die ganze Familie alles so softwareseitig eigentlich alles nur so durchprobiert und alles irgendwie rumgefriemelt. War nicht so der, der Stecker zieht und aufschraubt. Und dann kam bei mir eine Berufsausbildung zum Fachinformatiker. Und das war so um die 2000er. Und das möchte man jetzt vielleicht 2020 nicht mehr so glauben, aber ich habe tatsächlich da in der Firma noch Computer gebaut und Laptops gebaut. Also wirklich Einzelkomponenten bestellt, haben die zusammengebaut und haben dann dem Kunden den fertigen Computer verkauft. Das war zwar schon so am Auslaufen damals so, aber war immer noch da. Und da habe ich diesen tiefen Einblick einfach bekommen ins Drucker reparieren, ins Computer bauen, wieder reparieren, die man dann ja auch selbst gebaut hatte, dem Kunden aufgeliefert und dann auch wieder Fehler gesucht hat und so. Da kam das eigentlich bei mir her so und dann, genau, das ist so entstanden.
Wobei Sie nicht nur ausgebildeter Fachinformatiker sind, sondern auch Medienpädagoge. Wollten Sie von Anfang an mit Menschen arbeiten?
Ja, also es war im Prinzip, diese Verschmelzung kam dann einfach. Dann war, irgendwann steckt man dann mit dem Kopf nur noch in Computern drin und softwaremäßig dann in Serverräumen, irgendwie im Krankenhaus, unten im Serverraum Stecker stecken. Und dann fehlten aber so die Menschen, weil ich zwar privat viel so Tennis-Snowboard-Trainer schon immer mit Gruppen gearbeitet habe und einfach so dieses Vermitteln oder Unterstützen beim Leute, die sich selbst was beibringen, da irgendwie dabei zu sein, so fasziniert hat, bin ich dann nach Karlsruhe gekommen, einfach zum Pädagogik- und Multimedia-Studium. Das heißt, da wurde schon so ein bisschen verknüpft. Und genau so hat sich das dann auch einfach entwickelt, diese Verzahnung der zwei Sachen, die dann einfach auch ja zu einer Stärke geworden sind, so die IT-Welt und die Menschen verbinden.
Wobei den Informatikern in der IT-Welt ja eigentlich eher so der Ruf des Nerdigen vorauseilt, so dieses Bild vom eher technisch als sozial interessierten Mathematiker. Haben Sie das in dieser Szene oder unter Kollegen auch so erlebt oder ist das ein überholtes Klischee?
Überholtes Klischee ist schwierig. Also das ist natürlich sehr personenabhängig, aber ich merke schon, dass die Disziplin der Medienpädagogik da schon eine ganz wichtige Schnittstelle einfach bietet, weil sie zwar nicht so gut programmieren und Technik und Netzwerke versteht wie ein Informatiker, aber natürlich auch viel, viel mehr in den Thematiken Digitalisierung drin ist, wie jetzt vielleicht jemand, der eben gar keine Ausbildung in dem Bereich hat. Und deshalb ist es doch schon eine ganz wertvolle Schnittstelle, auf der einen Seite in glühende Augen zu gucken, wenn sie ihre Bilder sortieren können oder einfach mal es geschafft haben, einen Akku wirklich im Smartphone zu tauschen. Und auf der anderen Seite aber auch, wie Sie es jetzt genannt haben, wenn so Nerds dann sind und sagen, ich habe da sowas Tolles, aber keiner nutzt es irgendwie, dass man da einfach so in dieser Zwischenebene, Zwischenwelt steckt und da einfach verbinden kann. Das ist toll.
Frau Belzer, Sie waren zunächst Ergotherapeutin und haben in dem Bereich auch gearbeitet. Was hat Sie davon weggeführt?
Ergotherapeutin hat mich damals sehr interessiert, weil man da einfach ein sehr breites Bild über den Menschen bekommt. Ja, Pädagogik, Psychologie und dann eben auch Psychiatrie und aber eben auch ganz viel arbeitet, mit den Händen macht und im Tun sich sehr viel entwickelt und als angestellte Ergotherapeutin war es dann aber für mich einfach durch dieses ganze Krankenkassensystem und so weiter einfach zu eingeengt. Also ich war in meiner Kreativität einfach zu eingeengt als Angestellte in so einer ergotherapeutischen Praxis. Das war nichts für mich. Ich muss selbstständig und frei arbeiten, um meine Ressourcen auch wirklich entfalten zu können.
Und jetzt planen Sie aber auch noch ein Studium der Kommunikationspsychologie.
Genau.
Mit was für einem Ziel oder warum fehlt Ihnen das jetzt noch?
Also ich bin mittendrin im Studium. Ich habe schon das erste Semester hinter mir. Das war jetzt ganz praktisch, so mitten in der Corona-Zeit damit anfangen zu können. Also es war schon immer so, ich hatte ja kein Abitur gemacht, weil mir das damals in der Schulzeit, da konnte ich meine Ressourcen nicht ganz so entfalten und habe mich dann eher mit anderen Dingen beschäftigt. Habe in der Gymnasialzeit dann schon ein Festival organisiert mit einer Freundin und habe da ganz viele politische Aktionen gemacht. Und das war mir immer wichtig, irgendwie Einfluss nehmen zu können und selbst was gestalten zu können. Und in meinem Fall hat es dann leider das Abitur gekostet. Und ja, deswegen war das dann auch erstmal der Ausbildungsberuf. Also ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren. Das war in der 8. Klasse schon so mein Ziel gewesen. Hat dann aber leider aus diesen Gründen eben nicht geklappt. Und dann zunächst mal die Ausbildung zur Ergotherapeutin. Und dann auch in der Selbstständigkeit hat es inhaltlich eigentlich ganz gut geklappt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es sind viele Projekte, kommen immer wieder auf uns zu. Und wir müssen eigentlich eher aussortieren, aussortieren, dass wir nicht zu viel annehmen und uns nicht zu breit mit Dingen beschäftigen. Aber gerade als Frau merke ich, dass das Thema kein abgeschlossenes Hochschulstudium zu haben, dass mir das immer wieder begegnet. Und das, ja, hat mich einfach gestört, wollte ich so nicht mehr. Und habe dann ja jetzt die Corona-Zeit auch einfach genutzt, um ein Fernstudium zu beginnen. Und da geht es grundsätzlich erstmal drum, also das ist ein relativ neuer Studiengang, Kommunikationspsychologie. Und fand ich spannend, weil das ist das erste Mal jetzt ein Studiengang war, der total zu mir passt, also wo mich einfach die Inhalte total interessieren. Baue teilweise auf den Sachen auch auf, die ich in der Ergotherapieausbildung schon gelernt habe. Und von daher ist es inhaltlich toll. Und ja, ich freue mich dann drauf, dann irgendwann dann auch dieses Hochschulstudium zu haben.
Wir sprachen schon über das Logbuch, das aus der Corona-Situation heraus entstanden ist, als Workshops in den Schulen erstmal nicht mehr möglich waren. Wobei es ja in beide Richtungen geht. Ich finde das ganz schön an der Digitalwerkstatt, dass die zwar so heißt, aber was sie da machen, ist ja eigentlich eine sehr analoge Sache. Da wird mit den Händen gearbeitet, da werden Sachen angefasst und auseinandergenommen, die man sonst nur von der Oberfläche her kennt. Spüren Sie da bei denen, mit denen Sie arbeiten und bei den Kindern, auch ein Bedarf?
Da merken wir schon, dass da ganz viel nötig ist an Ausprobieren, an in die Hände nehmen, an Begreifen wirklich auch. Weil das sind die überhaupt nicht mehr gewohnt. Allein mal einen Schraubendreher in der Hand zu haben und wirklich mal was zu betasten und unterschiedliche Materialien zu betasten, da merken wir einfach, das ist absolut nicht normal für die und tut ihnen aber total gut. Und gerade wenn sie dann einfach so die Sachen auch anfassen, im Kontakt mit den Materialien sind, dann bekommen sie auch wirklich ein Gespür und dann fangen sie auf einmal an zu reden und zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen, was uns ja dann schlussendlich auch das Wichtigste ist, der Austausch darüber.
Das geht natürlich in den Workshops am besten, von daher kann man nur hoffen, dass sie in Präsenz dann auch wieder in absehbarer Zeit stattfinden können. Wie ist das für Sie? Also jetzt fallen die Workshops jetzt einfach aus und werden so bald auch nicht mehr stattfinden und kriegen Sie dann auch kein Geld oder sind Ihre Stiftungen und Fördergremien, die Sie supporten, werden Sie von denen auch weiter unterstützt?
Also wir können das jetzt einfach an dem Beispiel Digitalwerkstatt machen. Wir haben ja viele verschiedene Projekte und an dem Beispiel war es jetzt im Prinzip so, dass ein dreijähriger Förderantrag gestellt wurde von dem Verein Künstler ohne Grenzen hier in Karlsruhe. Das ist sozusagen unser gemeinnütziger Verein, der eben tolle Projekte in Karlsruhe unterstützt und die Infrastruktur bietet, um überhaupt Projektgelder als auch Selbstständige oder kleine Gruppen zu bekommen. Die stellen den Antrag bei Baden-Württemberg und Heidehof Stiftung. Die sagen dann, ja, 3 Jahre passt soweit. Und dann ist eben das erste Projekt ja so verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Fahrräder, Anhänger, Workshop in Präsenz, Jugendhäuser und Schule. So haben wir ja jetzt alles deutlich so besprochen und dann kommt eben die Situation. Und wir hatten dann jetzt in dem Fall das Glück, dass ein Anruf genügt hat und zu sagen, anstatt den 10 Workshops machen wir ein fortschrittliches Offline-Konzept oder Off-Online-Konzept. Wir wollen unbedingt die Stärken von Papier und Digitalem verbinden. Wir wollen nicht irgendwie nur ein Printprodukt oder nur eine Webseite zu dem Ding bauen, sondern wir wollen hier die Stärken verbinden. Wir wollen es maximal individuell auf unseren Workshop bauen. Passt es für euch? Und die haben sofort gesagt, hört sich super an, nehmt das zweite Projekt ja und entwickelt das, was ihr euch da jetzt vorstellt. Und haben dann eben auch anstatt dem Workshop einfach das Produzieren bezahlt. Also das war einfach eine 1-zu-1-Geschichte, die dann so läuft. Und dann werden wir eben nächstes Jahr mit dem Logbuch hoffentlich in irgendeiner Weise unterwegs sein und haben dadurch aber auch die Möglichkeit, es zu skalieren. Also wir haben jetzt einfach ein anderes Produkt. Wir müssen nicht mehr präsent sein. Wir können viele Multiplikatoren damit ansprechen. Das heißt, die Stiftung hatte da einfach auch das Vertrauen oder die Stiftungen zu sagen, ihr seid zwar dann nicht diese 10 Workshops an den Schulen, aber das, was rauskommt, das könnt ihr eben viel mehr breiter anbieten und das ist es uns eben das gleiche wert wie die Präsenzworkshops.
Und dann sage ich auch mal für alle Lehrer oder Eltern, die das jetzt gerade interessiert hören und vielleicht noch mehr darüber wissen wollen, die Webadresse, das ist digitalwerkstatt-karlsruhe.de. SWR2 Tandem mit Paula und Thorsten Belzer. Die Redaktion hatte heute Elinor Kogmann. Mein Name ist Bernd Lechler. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, super. Es war schön, hier zu sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.